Liebe Zuhörer, wir begrüßen Sie ganz herzlich aus dem Studio des Missionswerkes Mitternachtsruf. Sie hören jetzt eine Botschaft von Thomas Lied. Er hat sein Thema abgeleitet von dem bekannten Sprichwort: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Denn er dreht es um und spricht über Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Ich möchte den Text lesen zu dieser Botschaft und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Ich lese aus Hebräer Kapitel 10, die Verse 32 bis 39. Hebräer 10, 32 bis 39. Gedenkt aber der früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet worden wart, viel Leidenskampf erduldet habt, als ihr teils durch Schmähungen und Bedrängnisse zur Schau gestellt und teils Gefährten derer wurdet, denen es so erging. Denn ihr habt sowohl mit den Gefangenen gelitten, als auch den Raub eurer Güter mit Freuden aufgenommen, da ihr wisst, dass ihr für euch selbst einen besseren und bleibenden Besitz habt. Werft nun eure Zuversicht nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Denn noch eine ganz kleine Weile und der Kommende wird kommen und nicht säumen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben und wenn er sich zurückzieht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber sind nicht von denen, die zurückweisen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens.
Ich kann die Welt Seien Sie ganz, ganz herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst heute Morgen hier in der Zionshalle. Wir haben das Thema gehört und Hans-Jörg Wieler hat es auch schon angesprochen. Vielen ist es sicherlich schon bekannt vorgekommen und mag vielleicht gedacht haben, ja, lautet es nicht umgekehrt? Vertrauen ist gut, ja, schön, aber Kontrolle ist vielleicht doch noch wieder besser. Nein, wir wollen es heute ganz bewusst umkehren und unter anderem soll auch das Ziel dieser Botschaft heute sein, dass wir am Ende des Gottesdienstes das auch verstehen, warum wir es umgekehrt haben und dass wir es vor allem auch in unserem Herzen mit nach Hause nehmen, in den Alltag, dass wir wirklich sagen können, ja, Kontrollen sind gut, ja, aber Vertrauen ist immer noch besser. Bevor wir uns einige Verse aus dem gelesenen Text aus Hebräer Kapitel 10 noch näher anschauen, möchte ich noch ganz kurz etwas zum Zusammenhang sagen. Das heißt, wo ist dieser Text eingebettet? Der Hebräerbrief, er weist zuvor in Kapitel 9 und auch in Kapitel 10 auf das einmalige und vollkommene Opfer Jesu hin. Da heißt es eben einmalig und vollkommen, was Jesus Christus für uns vollbracht hat am Kreuz von Golgatha, dieses stellvertretende Opferlamm. Einmalig. Ja, was heißt einmalig? Einmalig ist halt einmalig. Es ist nicht zweimalig und auch nicht mehrmalig. Das heißt, dass Jesus für uns getan hat am Kreuz. Es war, es ist, es bleibt einzigartig. Einmalig. Alle Religionsstifter, die womöglich auch vor Jesus schon aufgetreten sind, denken wir da an Buddha. Alle Religionsstifter nach Jesus, denken wir an Mohammed. Alle, die vielleicht auch noch kommen mögen, selbsternannte Propheten und Götter, null und nichtig, vergessen Sie es. Jesus, einmalig und vollkommen. Dieses Opfer, es ist vollkommen. Im Gegensatz zu all den Opfern, die auch im Alten Testament schon dargebracht wurden. Sie waren nicht einmalig und sie waren auch nicht vollkommen. Sie mussten immer wieder aufs Neue wiederholt werden. Und gerade der Hebräerbrief weist darauf hin, dass all diese alttestamentlichen Opfer ja bereits eine Vorschattung sind, ein Hinweis hinführend zu dem einmal kommenden, eben einmaligen und vollkommenen Opfer, nämlich hin zu Jesus Christus. Und ich möchte Sie wirklich ermutigen, auch gerade nachher vielleicht nach dem Gottesdienst, als die Botschaft auch noch frisch in Ihren Köpfen. Setzen Sie sich zu Hause hin und lesen Sie zumindest mal diese beiden Kapitel, Hebräer Kapitel 9, Hebräer Kapitel 10. Da wird uns nochmal eindrücklich vor Augen gemalt, was Jesus überhaupt für uns getan hat. Für Sie wie auch für mich. Und dass eben nichts mehr getan werden muss, als einzig und allein Ja zu sagen und Jesus anzunehmen als seinen Herrn und Heiland. Von Gottes Seite ist bereits alles getan, damit der Mensch erlöst werden kann, damit der Mensch gerettet werden kann. Von Gottes Seite ist alles vollbracht, so wie es Jesus am Kreuz von Golgatha ausgerufen hat. Es ist vollbracht. Es bedarf keiner Zugabe mehr. Nicht mehr diesen berühmten Deckel noch auf den Topf. Nichts. Es ist alles vollbracht. Alles getan, damit der Mensch gerettet werden kann. Und wir Menschen? Ja, was können wir tun? Wir können gar nichts tun. Nichts, was wir selber dazu beitragen könnten, um vor Gott gerechtfertigt zu werden. Oder vielleicht doch? Doch. Eins können wir tun. Ja, eins müssen wir sogar tun. Ja zu sagen. Ja zu Jesus, ja zu Golgatha, ja zu diesem einmaligen und vollkommenen Opfer. Das ist es, was wir tun können, das ist es, was wir tun müssen, aber sonst können wir nichts dazu beitragen. In den weiteren Versen, dann von Kapitel 10, es ist eigentlich schön, wie ein roter Faden durchzieht das den Hebräerbrief. Es wird erst hingewiesen eben auf diese alttestamentlichen Opfer, sie waren nicht vollkommen. Auch nicht einmalig. Dann wird eben hingewiesen auf Jesus, dieses vollkommene Opfer. Und dann schließlich werden jetzt die Gläubigen, Das heißt, diejenigen, die es für sich jetzt auch erkannt und vor allem auch in Anspruch genommen haben, diese Gläubigen werden jetzt auch ermutigt. Ermutigt. Fest und zuversichtlich auch in diesem Glauben, in dieser Erkenntnis zu verharren. Ihrem Erlöser treu zu sein. Nicht zu zweifeln, nein, eben zu vertrauen, dass dem auch wirklich so ist. Und diese Heilsgewissheit, die ihnen zugesagt ist, hier in der Heiligen Schrift, diese Heilsgewissheit eben auch zu behalten und dieses Vertrauen nicht wegzuwerfen. Und dann schließlich kommt es zu den Versen, die Hans-Jörg Wieler eben gelesen hat und mit denen wir uns jetzt noch ein wenig näher befassen dürfen. Und wenn wir das tun, liebe Geschwister, dann bitte immer im Hinterkopf behaltend, was wir gerade festgestellt haben. Jesus ist das einmalige und vollkommene Opfer. Jesus, er ist das Fundament unseres Glaubens, er ist die Wurzel unseres Lebens. Und Jesus, er ist der Grund unserer Heilsgewissheit. Und ihm gilt es, treu zu sein. Ihm gilt es, zu vertrauen. Und zwar in allen, und ich sage bewusst, in allen Lebenslagen. Ich habe den Text aufgeteilt auf zwei Punkte, es bietet sich ja geradezu an. Punkt 1, Kontrolle ist gut. Punkt 2, Vertrauen ist besser. Lesen wir nochmal Vers 32 aus unserem Text Hebräer Kapitel 10. Erinnert euch an die früheren Tage, als ihr nach eurer Erleuchtung manchen harten Leidenskampf bestanden habt. Also hier werden jetzt die Gläubigen daran erinnert. Erinnert euch an die Tage, als ihr euch bekehrt habt, als ihr eure Wiedergeburt erlebt habt. Und erinnert euch aber auch an die womöglich damit verbundenen Anfechtungen und Kämpfe. Und so ist es in der Tat ja auch bei vielen Christen, machen wir uns da nichts vor. Der Widersacher, der große Gegenspieler Gottes, der Teufel, er lässt ja nichts unversucht, uns dieses neue Leben in Christo so richtig schön madig zu machen. Er will uns dieser Freude berauben. Das ist natürlich jetzt nicht bei jedem gleich. Das ist nicht grundsätzlich so. Der eine hat viele Kämpfe auszustehen und Anfechtungen und der andere halt sehr, sehr wenige, vielleicht bis gar keine. Aber worum es mir geht, ist einfach, dass wir den Menschen nichts vorgaukeln. Ja, dass wir nicht den Fehler begehen, jetzt womöglich alles schön zu reden. So unter dem Motto, du brauchst dich doch nur bekehren, wenn es dir schlecht geht. Hast du Leid, Not und Elend in der Familie, komm zu Jesus und es wird alles gut. Bist du arbeitslos, bekehre dich und du bekommst eine Direktorenstelle. Bist du krank, komm zu Jesus, du wirst gesund. Es gibt ja solche Evangelien, dieses Wohlstandsevangelium oder Wohlfühlevangelium. Es wird ja gepredigt, es ist ja keine Erfindung von mir. Und dann heißt es, als Christ ist stetig immer eitel Sonnenschein. Stimmt das? Ich höre, wie einer und der andere doch sagt, nein, es stimmt nicht. Nicht immer nur eitel Sonnenschein. Aber schauen wir doch nur mal raus in die Natur. Gehen wir mal raus in Gottes Schöpfung. Sie lehrt uns doch schon, dass es auch gar nicht gut ist, wenn immer nur die Sonne scheint. So sehr, wie wir uns jetzt darüber freuen, auch heute ein herrlicher Tag. Ich bin froh drüber, gar keine Frage. Aber wenn es dann mal wieder auf den Sommer zugeht und es 2-3 Wochen hintereinander nur 30 Grad warm ist, ja, dann hängt uns die Sonne aber schon wieder aus dem Hals heraus. Und dann sehe ich einige schon von uns mit Wasserschlauch und Gießkanne durch den Garten flitzen und er weiß gar nicht, wo er zuerst anfangen soll zu gießen. Immer nur eitel Sonnenschein. Gar nicht gut. Gott lehrt es uns schon in seiner Schöpfung. Ja, es ist geradezu lebensnotwendig für die Schöpfung, für die Pflanzen, dass es auch mal regnet und stürmt. Und ein starker Wind, der ist auch so etwas, ich sag mal, etwas wie eine Kontrolle, um die Pflanzen, um die Bäume dahin zu gehen, zu kontrollieren, ob sie auch stark genug sind, kräftig genug, dem Stand zu halten, um auch beständige, nicht nur gute, sondern vor allem auch beständige Frucht zu bringen. Nicht nur hochgezüchtet in einem Jahr solche Erdbeeren und danach können wir alles ausreißen und verbrennen. Nein, beständige Frucht. Immer wieder aufs Neue. Gute, beständige Frucht. Und dazu bedarf es an Regen wie auch an Stürmen. Kontrollen, sie sind notwendig. Gar keine Frage. Das zeigt uns ja auch schon die Welt. Und so ist es auch für jeden Christen, ja, ich sage ganz bewusst, lebensnotwendig. Lebensnotwendig auch für seinen Wachstum, für seinen geistlichen Wachstum, für seine Standhaftigkeit, für seine Laufleistung, für seine Beständigkeit, ja sogar zu seiner eigenen Sicherheit, ist es lebensnotwendig, mit Regen begossen und durch Stürme gestärkt und kontrolliert zu werden. Und das sind keine Schikanen, sondern es sind Hilfen. Hilfen, die zu unserem Besten dienen. Und das gilt es eben den Menschen auch zu sagen. Ihnen das eben nicht vorzugaukeln, dass alles gut wird oder dass immer stetig Sonnenschein ist. Nein, wir dürfen ihnen nicht falschen Illusionen hingeben, sonst machen sie sich falsche Vorstellungen. Und dann, wenn ihnen dann mal der Wind ins Gesicht bläst, wie sieht es dann aus? Sie knicken um wie Streichhölzer. Warum? Weil sie keine Wurzel haben. Keine Wurzel, kein Fundament, welches sie kräftigt, welches sie stärkt, um standhaft zu bleiben. Wir müssen den Menschen frühzeitig klar machen, was es überhaupt bedeutet. Überhaupt bedeutet ein Kind Gottes und somit gleichzeitig auch ein Feind Satans zu sein. Wir dürfen ihnen nicht nur das Schöne vor Augen malen, das ewige Leben, die Zuversicht, die Hoffnung, die Befreiung, was ja alles stimmt. Ja, natürlich, ja und Amen, das können wir gar nicht oft genug sagen, aber das allein ist es nicht, sondern wir müssen sie auch mit diesen Kontrollen, mit diesen dazugehörigen Regen und Stürmen vertraut machen, welche sie letztlich ja dazu anleiten wird, fest im Glauben zu verharren. Treu zu bleiben, nicht zu verzweifeln und eben standhaft zu bleiben, auch beim größten Sturm. Ich möchte es mal so sagen, wir leben als Pflanze Gottes. Wir leben als Pflanze Gottes nicht in einem Gewächshaus, sondern draußen auf einem Felsen. Auf einem Felsen, welchen Sturm und Wetter ausgeliefert ist. Aber genau dort, nicht im Gewächshaus, sondern dort auf diesem Felsen wachsen letztlich die stärksten und widerstandsfähigsten Bäume, Blumen und Gräser. Vers 34 aus unserem Text. Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und auch den Raub eures Vermögens freudig hingenommen, da ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt, der euch bleibt. Haben wir mal aufmerksam zugehört? Oder gelesen, was dort geschrieben steht? Ihr habt den Raub eures Vermögens freudig hingenommen. Können wir das verstehen? Also alle Achtung. Also bei aller Liebe, wenn man mein Vermögen rauben würde, also meine Freude hielte sich wahrlich in Grenzen. Und hier, ihr habt den Raub eures Vermögens ja nicht nur hingenommen, vielleicht gleichgültig oder gelassen hingenommen. Nein, ihr habt den Raub eures Vermögens sogar freudig hingenommen. Ja, was zeigt uns das? Was zeigt uns diese Gesinnung? Letztlich, meine lieben Geschwister, was immer wir auch verlieren können, nichts von dem kann so kostbar sein wie das, was wir gewinnen werden. Wie das ewige Leben, wie diese Gemeinschaft mit Gott. Egal was wir hier auf Erden besitzen und machen wir uns da nichts vor. Es geht hier nicht nur um materielle Güter, es geht nicht nur um Haus und Hof. Auch die Arbeit. Wir können die Arbeit verlieren. Wir können unsere Gesundheit verlieren. Wir können liebe Mitmenschen verlieren. Ja, machen wir uns nichts vor, wir können sehr viel verlieren, welches uns lieb und wert ist. Und doch, alles hier auf Erden ist uns nur geliehen. Es ist uns nur anvertraut. Und alles ist vergänglich. Was wir aber nicht verlieren werden, ist das ewige Leben. Was beständig bleibt, sind die Verheißungen Gottes. Und die Bibel, sie sagt uns, das lesen wir gleich mal in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 4, dass wir bereits ein Erbe haben. Ich möchte mal sagen, ein Schatz, der uns bereits jetzt zugesagt ist, der uns gehört und der uns aufbewahrt ist im Himmel. Lesen wir mal 1. Petrus Kapitel 1, Vers 4. Es geht in Vers 3 los, gepriesen sei der Gott und Vater, und dann Vers 4. Und das unzerstörbare, makellose und unvergängliche Erbe empfangen, das im Himmel für euch aufbewahrt ist. Was wird uns hier gesagt? Wir haben ein Gut, ein Besitz, ein Erbe, welches für uns aufbewahrt ist am sichersten Ort des Universums. Da ist die Bank von Zürich eine Bretterbude gegen. Am sichersten Ort des Universums, da wird uns niemand etwas rauben können. Ein Besitz, ein Erbe. Und wie ist dieses Erbe, dieser Schatz? Unzerstörbar, makellos und unvergänglich. Und genau daran werden wir in unserem Text, Hebräer Kapitel 10, Vers 34, wie wir ihn eben gelesen haben, an dieses Erbe werden wir erinnert. Und hier gibt uns der Herr auch die Gewissheit, wohlgemerkt Gewissheit, das ist kein hoffentlich ist dem so, vielleicht und vermutlich, nein, sondern wie heißt es dort? Lesen wir nochmal im Zusammenhang, Vers 34, ihr habt den Raub eures Vermögens freudig hingenommen. Warum? Jetzt kommt die Erklärung. Da ihr wusstet, da ihr wisst, dass ihr einen besseren Besitz habt, einen besseren Besitz als alles das, was wir hier auf Erden auch haben mögen. Und dieser Besitz, der bleibt euch unvergänglich, unzerstörbar, makellos. Ein Besitz, von dem wir wissen dürfen, ja, wir haben ihn bereits. Unter der Voraussetzung natürlich, dass wir Jesus Christus in unser Leben auch aufgenommen haben, dass wir Ja gesagt haben zu diesem einmaligen und vollkommenen Opfer. Dass wir teilhaben an dem Sieg, den Jesus vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und dann ist uns dieses Erbe längst zugesagt. Und diesen Besitz, den haben wir nicht nur, sondern den werden wir auch auf immer und ewig behalten. Es ist wie eine Erbschaft. Hier spricht ja Petrus von einem Erbe. Das ist wie in der Welt auch. Wenn ich als Minderjährige jetzt ein großes Erbe mache, dann kann ich zwar noch nicht darüber verfügen, weil ich noch nicht volljährig bin, aber es ändert nichts an der Tatsache, dass es mir bereits gehört. Es gehört mir. Ich bin der Besitzer. Und so ist es hier mit dem himmlischen Erbe auch. Es ist bereits uns, auch wenn wir augenblicklich noch nicht darüber verfügen können, das werden wir erst, wenn wir dann auch eingehen in die Herrlichkeit. Kontrolle ist gut. Ja, in der Tat, dient sie doch auch dazu, dass wir nicht gleich beim ersten Wind umknicken wie Streichhölzer oder ich möchte auch mal sagen, vielleicht beim geistlichen Stapellauf dann auch gleich in den Fluten der Welt wieder versinken. Dazu bedarf es in der Tat an Kontrollen, um gestärkt und gekräftigt zu werden, um standhaft zu bleiben. Aber Vertrauen ist besser. Und damit kommen wir zu dem zweiten Punkt. Vertrauen ist besser. Wenn wir uns die Schöpfung ansehen, so war ja ursprünglich, als Gott alles geschaffen hat, ursprünglich alles angelegt auf ewiges Leben und auf Vertrauen. Ja, denn Gott hat den Menschen vertraut. Gott hat auch den ersten Menschen vertraut, als er ihnen untersagte, von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse eben nicht zu essen. Gott hat jetzt diesen Baum nicht umzogen mit einem Minengürtel oder mit einer Selbstschussanlage oder sonst dergleichen. Nein, er hat den Menschen eine Anweisung gegeben, ihr dürft alles essen, nur von dem Baum hier, von Erkenntnis, Gut und Böse, davon sollt ihr nicht essen. Eine Anweisung, und er hat den Menschen vertraut, dass sie sich daran halten. Leider aber wurde der Mensch diesem Vertrauen nicht gerecht. Und erst danach, nachdem der Mensch Gottes Vertrauen missbraucht hat, kam es schließlich zu Kontrollen. Der Weg ins Paradies wurde jetzt versperrt. Der Weg zum Baum des Lebens wurde bewacht und kontrolliert. Der Zugang zu Gott wurde jetzt versperrt. Das können wir nachlesen in 1. Mose Kapitel 3, Vers 24, da heißt es, er, also jetzt nach dem Sündenfall, er vertrieb den Menschen und stellte östlich des Gartens von Eden die Cherubim auf, Cherubim, himmlische Wesen, und das lodernde Flammenschwert, damit sie den Weg zum Baum des Lebens bewachten und wir könnten eben auch sagen, kontrollierten. Als Folge des Sündenfalls, jetzt kam es zu Kontrollen. Und die Cherubim waren dazu da, den Weg zu Gott zu kontrollieren, zu versperren. Und das ist ja eigentlich auch so interessant, und da mangelt es ja leider vielen, vielen Menschen, wenn sie Erklärungen suchen für all die Dinge, die uns heute widerfahren. Letztlich findet sich alles wieder erklärt als Folge des Sündenfalls. Nur wenn ich Adam und Eva leugne, wenn ich den Sündenfall leugne, dann kann ich auch alles Elend der Welt nicht verstehen. Der Sündenfall. Auch dadurch wurde letztlich Kontrolle notwendig. Und so ist dann auch der Spruch von Lenin. Es stammt ja von Lenin, habe ich mir sagen lassen, der sagte, Vertrauen ist gut, ja, aber Kontrolle ist besser. Ja, als Folge des Sündenfalls. Und wenn auch Gott keinen Grund hat, den Menschen zu vertrauen, so dürfen doch aber wir unseren Gott grenzenlos, ohne Wenn und Aber, dieses Vertrauen entgegenbringen. Und damit kommen wir zurück zu unserem Text, und zwar Vers 35 aus Hebräer 10. Werft also eure Zuversicht nicht weg, die großen Lohn mit sich bringt. Zuversicht heißt es hier, es gibt andere Übersetzungen, wie zum Beispiel auch Luther, der übersetzt dieses Wort Zuversicht mit Vertrauen. Also können wir auch sagen, werft euer Vertrauen nicht weg, welches großen Lohn mit sich bringt. Wir hatten festgestellt, Kontrolle ist gut, ja. Aber was nutzen mir denn alle Kontrollen, wenn ich kein Vertrauen habe? Und wenn ich auch vorher kontrolliert habe, dass mein Handy ausgeschaltet ist, bevor ich in die Zionshalle komme, als Beispiel. Und ich glaube dem aber nicht, ich habe nicht das Vertrauen, dass dem tatsächlich so ist. Dann schaue ich alle 5 Minuten ganz aufgeregt in meine Handtasche. Und von der Botschaft bekomme ich kein Wort mit. Oder wenn ich zu Hause einen Gasherd habe. Und ich weiß, ja, der wird regelmäßig kontrolliert. Aber ich habe kein Vertrauen. Ja, meine lieben Geschwister, dann stelle ich diesen Herd nicht an. Und so auch als Christ. Natürlich, das hatten wir gesagt, müssen auch wir uns immer wieder Kontrollen unterziehen, um entsprechend geformt und gestärkt zu werden. Aber die Kontrolle allein tut es nicht. Ich muss auch glauben. Ich muss glauben, ja, ich muss vertrauen, ich muss die Zuversicht haben, dass diese Kontrollen auch zu meinem Besten dienen. Dass es eben nicht Schikanen sind, sondern Hilfen. Und schon in Vers 34 aus unserem Text, da wird uns ja auch die Gewissheit der Errettung aufgeführt. Da heißt es ja, damit ihr wusstet, dass ihr einen besseren Besitz habt. Gewissheitsgewissheit. Die Gewissheit der Errettung. Aber zunächst einmal ist es womöglich nur Theorie. Aber es gilt jetzt, dieses theoretische Wissen über die Erlösung jetzt im Glauben im Vertrauen auch zur Praxis werden zu lassen. Und hier ist uns auch wieder Paulus ein wunderbares Vorbild. Paulus selbst, er war lange Zeit nur ein Theoretiker. Er war Pharisäer, ja. Er hat Gott gedient. Er hat es zumindest gemeint. Aber es war alles nur Theorie, bis ihm die Augen aufgetan wurden und er Jesus als seinen Messias erkannt hat. Ab da wurde Paulus zu einem Praktiker. Und lassen wir Paulus selber sprechen in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 12. Darum muss ich auch dies alles erdulden. Also zum einen gibt uns hier an Paulus die Bestätigung dafür, dass eben nicht immer nur stetig eitel Sonnenschein ist nach der Wiedergeburt. Paulus selbst hat es am eigenen Leibe erfahren, dass dem eben nicht so ist. Darum muss ich auch dies alles erdulden, aber ich schäme mich nicht. Und jetzt kommt's, denn ich weiß, wem ich Glauben geschenkt habe. Und ich bin überzeugt, dass er die Macht hat, das mir anvertraute Gut bis zu jenem Tag zu bewahren. Ich weiß, an wen ich glaube. Und ich bin überzeugt, dass er mich durchträgt. So sage ich es jetzt einfach mal. Können auch wir das sagen? Ich weiß und ich bin überzeugt. Wir hatten gesagt, Paulus war lange Zeit ein Theoretiker. Wie überhaupt, ja, die Pharisäer damals zur Zeit Jesu, ja selbst die Priester, das muss man sich mal überlegen. Die Priester, die doch an Gott geglaubt haben, sie haben Gottesdienst gefeiert, ja sie haben sogar die Opfer zelebriert, den Tempeldienst verrichtet. Und doch, es waren alles nur Theoretiker. So wie auch heute. Glauben Sie mir, und das wissen Sie ja selber, auch heute, es gibt Theoretiker, gibt es wie Sand am Meer. Wir haben ja so viele Theoretiker. Aber was Gott will, sind jetzt nicht noch weitere Theoretiker, davon gibt es genug. Was Gott will, sind Praktiker im Glauben. Die auch seinem Wort hier, was hier geschrieben steht in der Heiligen Schrift, dass sie daran glauben, dass sie darauf vertrauen. Und diese Zuversicht, dieses Vertrauen eben nicht wegwerfen. Und ich hatte es bereits gesagt, auch die Heilsgewissheit. Die Heilsgewissheit, sie ist uns hier zugesagt in der Heiligen Schrift. Ein Mensch ohne Heilsgewissheit hat kein Vertrauen. Das ist es. Wer keine Heilsgewissheit, der hat kein Vertrauen, dass dem tatsächlich so ist. Vertrauen im Wort Gottes. Praktiker im Glauben, die seinem Wort vertrauen und die letztlich zuversichtlich in die Zukunft blicken. Warum? Manchmal schlägt man ja die Hände über den Kopf zusammen, wenn man all das Gottlose um uns herum miterlebt. Und doch können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken, weil wir wissen, die Schuld ist uns weggenommen. Die Schuld ist weg. Die Last, diese tonnenschwere Last der Schuld, sie ist uns weggenommen. Der Schuldschein ist zerrissen und das lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Da mag es um uns herum noch so dunkel, noch so finster sein. Hebräer Kapitel 10, in den Versen 19 und 20 wird uns das auch nochmal wieder so eindrücklich vor Augen gemalt. Ich möchte Sie daran erinnern, lesen Sie heute noch, Hebräer 9, Hebräer 10. Wir haben also die Zuversicht, Brüder, durch das Blut Jesu in das Heiligtum einzutreten. Zugang zu Gott, der Zugang zu Gott, der versperrt war als Folge des Sündenfalls. Er ist wieder frei durch das Blut Jesu. Und diese Zuversicht haben wir, dass wir zu Gott gelangen durch das Blut Jesu. Und dann Vers 20, er, also Jesus Christus, er hat uns den neuen und lebendigen Weg erschlossen, durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und diese Zuversicht, diese Erkenntnis, sie lässt uns zuversichtlich in die Zukunft blicken. Die Schuld ist weg. Der Zugang zu Gott ist wieder frei. Der Vorhang, der das Allerheiligste trennte, er ist zerrissen durch Golgatha. Und es ist auch interessant in dem Zusammenhang, dass an diesem Vorhang, der das Allerheiligste abtrennte von dem Rest des Tempels, dass auch auf diesem Vorhang wieder diese Cherubim aufgenäht waren. Wir erinnern uns an diese Cherubim aus 1. Mose 3, 24 als Folge des Sündenfalls, die den Zugang zu Gott versperrten, kontrollierten. Und jetzt mit Golgatha, der Vorhang zerrissen, die Cherubim sind weg, der Weg hin zu Gott ist frei. Aber, und das gilt es der Menschheit eben auch zu sagen, es gibt eben auch nur einen Weg. Nur einen Zugang zu Gott, dem Allmächtigen. So wie die Arche nur eine Tür hatte, so wie es eben nur diesen Weg gab für den Hohenpriester, einmal im Jahr durch diesen Vorhang ins Allerheiligste gehen zu können mit dem Blut von Böcken und Stieren. So gibt es auch heute nur einen Weg zu Gott. Es gibt keinen Nebeneingang. Und wenn die Welt auch sagt, das ist überheblich, das ist arrogant, das ist intolerant, mag alles sein. Aber was es vor allem ist, es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Es gibt nur diesen einen Weg. Und wenn der Mensch einen anderen Weg geht, um Gott zu finden, so wird er Gott nicht finden. Es ist die Wahrheit. Also, wir haben gesagt, die Schuld, sie ist uns weggenommen. Durch das Erlösungswerk Jesu, durch sein vergossenes Blut. Und dadurch dürfen wir wissen, dass alles, was uns hier auf Erden widerfährt, zum einen vergänglich ist, auch unser Schmerz, unser Not, unser Leid. Es ist vergänglich. Alles vergänglich. Und es ist letztlich alles nur eine Durchgangsstation. Unser Leben hier auf Erden. Wir sind Gäste hier auf Erden, nur Gäste. Es ist eine Durchgangsstation hin auf den Weg in die Herrlichkeit. Und auf dieser Durchgangsstation, da müssen eigene Interessen hinten anstehen. Gilt es doch letztlich nur, den Namen Jesu zu verherrlichen und sein Zeuge zu sein in dieser Welt. Und das ist auch eigentlich der Grund, warum wir überhaupt noch hier sind. Sonst könnten wir uns ja wirklich fragen, ja, warum hat uns der Herr denn nicht längstens geholt? Ja, das ist der Grund. Um eben Licht zu sein in dieser dunklen, finsteren Welt. Um Salz zu sein in dieser faden und verdorbenen Welt. Um Zeugnis zu geben für den Herrn Jesus, um seinen Namen hier auf Erden zu verherrlichen. Deswegen sind wir noch hier. Das ist unser Auftrag. Und der Herr bestimmt, wann dieser Auftrag beendet ist. Und denken wir auch immer daran, dass wenn wirklich alles um uns herum noch so finster sein mag, diese Durchgangsstation womöglich eng und unbequem ist, mit Steinen und Dornen und Disteln übersät. Denken wir daran, was uns der Psalmist sagt in Psalm 126, Vers 5. Wer mit Tränen sät, wird mit Freuden ernten. Oder eine andere Übersetzung sagt, wer mit Tränen sät, wird mit Jubel ernten. Und auch darauf dürfen wir vertrauen. Wort Gottes. Und wenn er es uns sagt, wird es auch so sein. Werft dieses Vertrauen nicht weg. Und was ist schließlich der Lohn? Der Lohn für unsere Zuversicht, wir hatten ja gehört, werft euer Vertrauen nicht weg, welches großen Lohn mit sich bringt. Was ist das für ein Lohn? Vergleichbar mit dem Lohn, mit diesen Verlockungen, denen uns die Welt bietet? Vielleicht 1 Million Dollar oder demnächst Euro? Oder ein Traumhaus in der Südsee? Alles nicht schlecht. Aber nein, nein. Der Lohn, wo die Bibel von spricht, hier Hebräer Kapitel 10, das ist ein Lohn, der ist unbeschreiblich. Kann man gar nicht in Worte fassen. Ein unbeschreiblicher Lohn, dieser Besitz für uns aufbewahrt im Himmel. Ein ewiges Leben und die Betonung liegt auf ewig und auf Leben. Ein ewiges Leben mit und bei Gott. Ewige Gemeinschaft mit dem Schöpfer allen Seins. Das ist der Lohn, der auf uns wartet. Und nichts menschlich Wahrnehmbares kann diese Pracht veranschaulichen. Auch hier in der Bibel wird es uns ja versucht, Johannes oder auch Paulus, Petrus, sie versuchen uns ja die Ewigkeit zu beschreiben. Und selbst das ist ja nur ein Abklatsch von dem, was uns wirklich erwartet. Keine Wörter können diese Herrlichkeit beschreiben. Kein Beispiel kann dieses Glücksgefühl verdeutlichen. Und dann in Vers 36, da wird uns gesagt, was wir brauchen. Das ist auch so die praktische Seite der Bibel. Es kennt uns ja keiner so gut wie Gott. Und Gott weiß auch, was wir brauchen als seine Kinder, um diesen Auftrag gerecht zu werden, um seinen Namen zu verherrlichen, um zu glauben und zu vertrauen. Ja, was brauchen wir? Ausdauer. Ausdauer und Geduld. Oder eine andere Übersetzung spricht auch von Standhaftigkeit. Und so lesen wir ja in Vers 36, was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das verheißene Gut erlangt. Ja, wir hatten ja gesagt, die Anfechtungen sind da, beim einen mehr, beim anderen weniger. Widerstände und auch Zweifel, Unsicherheit, Lauheit, Ungeduld und Zorn. Ja, Mutlosigkeit und Angst, Verzweiflung und Depression. Aber all das gilt es zu überwinden. Zu überwinden im Aufblick auf den Herrn, ausdauernd und geduldig. Ja, wir sollen ja und wir brauchen uns keine Sorgen um die Zukunft machen. Wir hatten gesagt, wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken, weil wir wissen, wir sind erlöst, befreit. Der Herr, er sorgt für die Seinen. All eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für uns. Glauben und vertrauen wir auch darauf? Wir hatten eben auch eingangs das Vaterunser gebetet. Wunderbar, bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und was beten wir da? Beten wir es noch bewusst? Auch für das täglich Brot. Glauben und vertrauen wir auch darauf, dass uns der Herr wirklich jeden Tag dieses täglich Brot, oder sagen wir ganz einfach, uns jeden Tag neu das gibt, was wir zum Leben brauchen. Auch darauf gilt es zu vertrauen. Durch dieses Vertrauen verherrlichen wir den Namen Jesu. Und darum geht es. Darum geht es, auch gerade sie, auch gerade du, auch gerade ich. Wir alle, wir können den Namen Jesu verherrlichen. Auch du kannst diesen wunderbaren Namen verherrlichen. Gerade jetzt, in deiner womöglich dunkelsten und schwersten Stunde, indem du Jesus vertraust, gibst du ihm die Ehre. Und verherrlich seinen wunderbaren Namen. Und ich wünsche mir, dass wir alle, wie wir heute hier zusammengekommen sind, und wie gesagt, um mich immer mit eingeschlossen, dass wir alle mit dem Psalmisten ausrufen können, das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht, mein Vertrauen setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun, dass ich verherrliche seinen Namen. Vers 37. Denn nur noch eine kurze Zeit, dann wird der kommen soll, und er bleibt nicht aus. Was für eine Verheißung. Und wir haben gesagt, die Verheißungen Gottes, sie bleiben bestehen. Haben wir auch hier dieses Vertrauen, diesen unerschütterlichen Glauben, auch an diese Verheißung noch zu glauben? Gut, hier in der Zionshalle mag es vielleicht noch eine Selbstverständlichkeit sein, in vielen anderen Gemeinden ist dem nicht so. Ja, wurde, ja wird nicht gerade auch diesbezüglich, was die Wiederkunft Jesu anbelangt, die Ausdauer und die Geduld jedes Christen herausgefordert? Wie lange warten wir doch schon auf die Entrückung, auf die Wiederkunft des Herrn? Ja, ist das Ausbleiben des Herrn vielleicht auch so etwas wie eine Kontrolle? Eine Kontrolle unseres Glaubens, inwieweit wir wirklich noch an seine Wiederkunft auch glauben und an diese Zuversicht festhalten? Ja, wir wissen ja nicht, wann der Herr Jesus kommt. Das haben wir immer und immer wieder betont. Es wird vielleicht für manch einen schon langweilig. Aber was wir genauso klar und deutlich betonen, das ist die Gewissheit. Die Gewissheit, dass er kommen wird. Und so sagt es uns hier der Hebräer auch. Und das, ich finde es so wunderbar, mit nur 4 Wörtern. Da werden gar nicht viele Wörter verloren, noch großartige Erklärungen. Nein, da heißt es ganz schlicht und einfach, er bleibt nicht aus. Punkt. Jesus kommt wieder. Das steht fest. Auch darauf gilt es zu vertrauen. Und dann lassen Sie uns noch kurz Vers 39 anschauen. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen und verloren gehen, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Ja nun, wer weicht denn zurück und geht verloren? Nun, ich möchte da jetzt gar nicht theologisch drauf eingehen, jetzt auch auf die Frage, kann man als Christ wieder verloren gehen? Ich persönlich bin der Meinung, nein. Und ich denke mal, das ist auch die Lehrmeinung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Nein, wir hatten ja eben gehört, Heilsgewissheit, sie ist uns zugesagt. Der Besitz im Himmel für uns aufbewahrt, unzerstörbar, makellos, unvergänglich. Sind wir wiedergeboren, können wir auch nicht wieder verloren gehen. Aber darauf will ich jetzt, wie gesagt, theologisch gar nicht näher eingehen, sondern einfach nur mal ganz plump, ganz oberflächlich. Wer weicht zurück und geht verloren? Nun, im übertragenen Sinn diejenigen, die sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Warum? Weil sie Gott nicht grenzenlos vertrauen. Ja, sie sind vielleicht christlich religiös. Ja, sie sind auch regelmäßige Gottesdienstbesucher. Ja, sie haben das Evangelium geschmeckt. Sie finden es auch gut. Sie fühlen sich wohl. Aber sie verlassen sich nicht darauf. Sie verlassen sich nicht auf das Wort Gottes. Es sind letztlich diese vielen Theoretiker, die zwar lauthals schreien, ja, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass dieses Schiff unsinkbar ist. Und dann, wenn sie das Schiff betreten, sind es die Ersten, die nach Rettungsboot und Schwimmweste Ausschau halten. Damit sie dann auch ja die Ersten sind, wenn es vielleicht doch auf schief angeht. Das sind die Theoretiker. Wie sollte es aber in der Praxis aussehen? Ich habe da eine kleine Geschichte, die ich Ihnen vorlesen möchte. Das Fährschiff hat pünktlich abgelegt und es kommt gut voran. Doch einige Stunden später kommt plötzlich ein heftiger Sturm auf und es wird immer schlimmer. Und einige Passagiere sind bereits seekrank. Und schließlich wird die See so rau, dass das Schiff wild hin und her schlingert. Es macht sich Panik breit. Viele bekommen große Angst. Einem Reisenden fällt bei all der Panik und all der Hektik ein kleiner Junge auf, der scheint völlig unbeeindruckt auf seinen Stuhl sitzt und trotz dieses heftigen Sturms tiefe Geborgenheit ausstrahlt. Und er fragt diesen Jungen, ja Junge, hast du denn bei diesem Sturm keine Angst? Und darauf antwortet dieser, Angst? Angst? Nein, warum denn? Warum denn? Mein Vater ist doch der Kapitän. Mein Vater ist doch der Kapitän. Das ist Vertrauen in der Praxis. Und so frage ich Sie, so frage ich auch mich. Haben auch wir dieses Vertrauen? Haben wir dieses Vertrauen, dass unser Vater im Himmel das Steuer noch fest in seinen Händen hält? Glauben wir es? Vertrauen wir darauf? Dann dürfen auch Sie sich im größten Sturm, und da mögen die Wellen 10 Meter hoch sein, dann dürfen auch Sie sich im größten Sturm ruhig zurücklehnen und sich geborgen fühlen. Geborgen in Gott. Weil Sie wissen, ja, mein Vater hat noch alles im Griff. Haben Sie dieses Vertrauen aber nicht? Oder nicht mehr? Sind Sie vielleicht in einer Vertrauenskrise? Sind Sie noch ein Theoretiker? Dann fordere ich Sie auf, werden Sie heute zu einem Praktiker. Kommen Sie zu Jesus. Schütten Sie Ihr Herz aus und sagen Sie, ja, Herr Jesus, mein Leben gehört dir. Und von nun an will ich auf immer und ewig dir und deinem Wort vertrauen. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Thomas Lied mit dem Thema Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Wenn Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie, betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!